Der Herr ist auferstanden. Ich liebe diesen Gruß, ich könnte das die ganze Zeit machen. Und nach dem, was wir heute schon gehört haben, weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Botschaft vom Kreuz und von dem leeren Grab überhaupt noch ergänzen kann. Lasst es mich trotzdem versuchen. Ihr habt euch ja jetzt Zeit genommen, ihr könnt jetzt nicht so schnell weglaufen. Und wenn, dann sehe ich, wenn ihr weglauft. Aber die Botschaft von Ostern ist ein Gamechanger, wie Martin das gesagt hat. Es verändert alles. Und trotzdem wird in unserem Land und auf der Welt oft auf zweierlei Arten über Ostern gepredigt. Es gibt die eine Art, die predigt und nimmt Ostern als einen symbolischen Akt. Und die Geschichte mit vielen kraftvollen Bildern wird erzählt und es wird darüber gesprochen, wie toll es ist, dass das Leben sich durch den Tod wieder zurückgekämpft hat, so wie wir es in der Natur sehen. Und es wird symbolisch genommen und wird gesagt, ja, so wie wir es in der Natur sehen. Und die Bilder der Natur werden deutlich gemacht. Und dann werden ähnliche Geschichten vielleicht von totgeglaubten Menschen, die am Ende ihrer Karriere waren, als Beispiel gezeigt, wie sie zurück ins Leben gefunden haben. Oder von Mannschaften, wie zum Beispiel letztes Jahr in der Bundesliga, als Bayern schon totgeglaubt war und dann doch durch die Hilfe von Mainz 05 es schaffte, die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann kommen wieder so Trauergeschichten wie gestern Abend. Aber so ist das Leben. Aber wenn wir auf diese Art und Weise Ostern auslegen, wie können wir mit dieser Botschaft jemandem begegnen, der in der Sahelzone lebt und sieht, wie die Erde um ihn herum kaputt geht, alle Jugend flieht und die ältere Generation da steht und hoffnungslos der Zukunft begegnet. Dahin zu gehen und zu sagen, hey, symbolisch, es gibt Hoffnung, das Leben wird sich schon irgendwie... Wirklich? Oder jemanden, der an der Front im Ukraine-Krieg kämpft, vielleicht schon einige Kameraden verloren hat, vielleicht traumatisiert ist von den Bombeneinschlägen, von der permanenten Angst, dass was passieren kann. Zu dieser Person hinzugehen, zu sagen, hey, das wird schon. Das Leben wird sich Bahn brechen. Das wird schon klappen. Wenn wir ehrlich sind, die Geschichte und die Natur lehrt uns etwas anderes. Die Natur lehrt uns nicht, oh, das Leben setzt sich durch, das Gute, das, auch das Schwache wird beschützt. Nein, wenn wir in die Natur sehen, dann sehen wir, nee, der Stärkere setzt sich durch. Und er beutet die Schwachen so lange aus, bis es sie nicht mehr gibt. Wir sehen es an der Art, wie wir Menschen diese Welt behandeln. Das ist Natur. Das ist das, was uns umgibt. Das ist nicht die Hoffnung. Die andere Art ist, über Ostern zu sprechen, wenn wir über das Historische sprechen. Wenn wir dieses Bekenntnis, was wir hier sprechen, denn das ist ein Bekenntnis, es ist eine Wahrnehmung der Realität, als einen historischen Fakt nehmen. Und nicht sagen, oh, das ist nur Symbol. Nein, das ist etwas, was in der Geschichte passiert ist. Das ist tatsächlich passiert und damit Realität. Nicht nur philosophisch, nicht nur gedanklich, nicht nur theologisch. Es ist Realität. Und damit verändert sich etwas. Die Frage ist, welchen Einfluss hat diese Realität? Welche Auswirkungen hat dieses historische Ereignis auf unser Leben? Aber vielleicht sitzt du hier und schaltest ab und sagst, ey, wahrhaftig auferstanden, historisch, nee, da bin ich raus. Und vielleicht bist du da ähnlich wie Rudolf Bultmann, der gesagt hat, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, der ist schon ein bisschen älter, nimm ein Handy, im Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Einer der prägendsten deutschen Theologen des letzten Jahrhunderts. Und da wissen wir, welches Denken ist. Und wir denken, ja, stimmt, wenn wir elektrisches Licht benutzen und wenn wir Handys haben, kleine Computer, jetzt sogar künstliche Intelligenz. Hey, wie können wir da an eine leibliche, historische Auferstehung eines Menschen? Das ist doch völliger Blödsinn. Und wir fühlen uns dabei so modern und so intelligent. Das Ding ist, dieser Gedanke ist Jahrtausende alt. 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung begegnet Paulus schon genau diesen Gedanken. Weil dieses Bild, dieses Ereignis passte nicht in die Lebenswelt der Menschen. Es passte weder in das Lebensbild der Griechen, noch in das Lebensbild der Hebräer. Das ein Mensch aufersteht, ja, das kann sein, aber ein Verbrecher, der am Kreuz hingerichtet wird, steht wieder auf, nee, und dann soll der noch angebetet werden. Ey, ihr habt völlig den Verstand verloren. Das passt nicht in das Lebensbild der Menschen. Und darum ist Ostern eine Zerreißprobe. Es ist mehr als einfach nur eine metaphorische Kraft, sondern es ist eine historische Kraft. Und es verändert etwas, weil es eine Realität beschreibt. Und auf diese Art und Weise spricht das Neue Testament immer wieder und eigentlich nur über die Auferstehung. Das Neue Testament spricht nie auf metaphorische Art und Weise über die Auferstehung, sondern immer nur als ein historisches Ereignis. Und die Menschen damals sind nah dran. Und Paulus greift das auf. Er greift es auf, weil er eben damit konfrontiert ist. Klickst du in die PowerPoint mal kurz rein? Genau. Noch eins zurück. In den Vers musst du reingehen. Irgendwie will er nicht. Ja, genau. Er ist nämlich mit einer Gruppe von Christen konfrontiert, die im Grunde sagen, Auferstehung der Toten, weiß ich nicht. Und er sagt, hey, nun lautet die Verkündigung, das, was wir verkündigen, das, was wir in die Welt hinaustragen, lautet der Messias, also der Christus steht im Griechischen, aber der Begriff Messias ist hier wichtig. Der Messias wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wir sehen, schon damals gab es diese Haltung. Und Paulus sagt, hey Leute, wie geht das? Das passt nicht zusammen. Und er führt vorher ein Beleg oder eine Argumentation für die historische Auferstehung aus. Er geht da ganz, ganz systematisch vor und er hat eine Argumentationslinie und er schreibt an Griechen, damit argumentiert er linear, nicht wie Johannes zirkulär. Letzte Woche Sonntag habt ihr einen zirkulären Predigtstil gehört. Heute hören wir einen linearen Argumentationslinie in die drei Stichpunkte, die wir finden. Kannst du da reinklicken? Genau. Die drei Hauptargumente, ich gehe da jetzt nicht einzeln durch, aber die drei Hauptargumente, die Paulus nennt, ist, es gab ein leeres Grab. Das Grab war leer, da war kein Leichnam. Es gab zahlreiche und auch gleichzeitige Zeitzeugen. Also nicht nur eine Person, die da vielleicht irgendwie eine Halluzination hatte, irgendwas erzählte. Nee, es gab viele, mehrere hunderte Zeugen, die beim Namen genannt sind. Das heißt, in der damaligen Zeit konnte man sagen, hier, Petrus, der und der, der wohnt da und da, da kannst du hingehen, da kannst du ihn fragen. Und zur gleichen Zeit. Und sie konnten den Auferstandenen haben sie berührt. Also nicht nur Zeugen, sondern Leute, die interagiert haben mit ihm. Nicht nur etwas gesehen haben, sondern sie haben interagiert. Und dann kommt das veränderte Leben der Zeugen. Martin hat so angedeutet, hey, da hat sich was verändert. Da hat sich enorm was verändert. Diese Missionsbewegung hat innerhalb von 300 Jahren die damalige Weltmacht erobert. Innerhalb von 300 Jahren ist aus einer Gruppe von 120 Leuten zu Pfingsten die Staatsreligion des Römischen Reiches geworden. Das ist nicht viel Zeit für die damalige Zeit, um diesen Erfolg zu erzielen. Aber das Krasse sind eigentlich die Biografien der Leute. Denn für eine Illusion, für etwas Metaphorisches, für eine gute Botschaft wird keiner sein Leben geben. Vielleicht einer, vielleicht zwei. Aber alle 12 seiner engsten Jünger sind einen grausamen Tod gestorben. Verkehrt rum gekreuzigt. Im Andreaskreuz gekreuzigt. Heißes Öl. Haut beim lebendigen Leibe abgezogen. Und. Nimm grausame Foltermethoden. Die Jünger haben sie alle durch. Du gehst nicht in den Tod für diese Art von einer schönen metaphorischen, symbolischen Botschaft. Aber wenn du den Auferstandenen gesehen hast, wenn du verstanden hast, was da passiert ist, dann lässt du dich verändern. Und wenn du eine dieser Sachen wegnimmst, wird das Argument schwierig standhalten. Nimmst du das leere Grab weg, kann man sagen, ja, da haben sich Leute zusammengetan, die haben darüber gesprochen. Nee. Die haben einfach nur den Leichnam, die haben einfach hier das sich ausgedacht. Aber wenn das leere Grab hinzukommt, die Zeugen, die das bezeugt haben, dass sie ihm begegnet sind, und das veränderte Leben, diese drei zusammen, entwickeln plötzlich eine Kraft. Und trotzdem gehen wir oft dahin und sprechen oder wird oft darüber gesprochen und wir haben oft Probleme, ähnlich wie die Korinther sie haben, dass sie sagen, ja, Auferstehung der Toten gibt's nicht, gab's ja noch nicht, hat ja noch nicht stattgefunden. Aber damit haben wir nur einen kleinen Anteil des Bildes, was wir eben gesehen haben. Und das ist dunkel, oder? Wenn ihr euch das Bild so anseht. Da ist vielleicht so ein kleiner metaphorischer Schimmer. Ein guter Lehrer. Eine gute Ethik. Da ist ein bisschen was da. Das gibt so ein bisschen Kraft für die schweren Zeiten. So leichte Hoffnung. Aber die Berge sind immer noch da. Die Schuld ist vielleicht bedeckt, aber sie ist immer noch da. Der Schmerz immer noch da. Hoffnung, nur ein leichter Schimmer. Aber Paulus macht deutlich, nein, die Botschaft von Ostern ist, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und damit bekommt das, es ist vollbracht, ein ganz neues Licht. Das es ist vollbracht ist plötzlich nicht mehr die Botschaft, die wir am Karfreitag gehört haben, das Ende eines leidenden Menschen, der endlich sagt, boah, es ist vollbracht, endlich muss ich mir nicht mehr diese Schmerzen tun, es ist vollbracht. Nee, das es ist vollbracht ist, der Wechsel ist da. Ein neuer Weg ist frei. Es gibt Hoffnung, es gibt ein Licht, es gibt Zukunft. Denn nur durch das leere Grab, nur weil es ein historisches Ereignis war, bekommt das Kreuz und alles drumherum und die Zukunft eine komplett neue Dimension. Eine Dimension, die unser Leben verändern wird. Denn Realität wird unser Leben prägen. Realität prägt immer unser Leben. Die Frage ist wie. Einige verschließen die Augen vor der Realität. Das Problem ist an der Realität, die holt dich schnell ein. Du kannst dir, wenn du auf der Autobahn fährst, kannst du dir auch denken, nee, die Autos, die vor mir sind, sind nicht da. Alles ausgedacht, alles eine Verschwörungstheorie. Ja, bis du in einem Auto drin klebst. Mal schauen, ob du dann nochmal mit der Realität argumentieren willst. Johannes Hartler hat einmal gesagt, die Realität ist die Mauer, gegen die du fährst, wenn du lang genug in einer Illusion gefangen warst. Aber die Botschaft ist, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und Paulus untermauert diesen Punkt an vielen Stellen. Und ich empfehle euch mal, das Kapitel 15 durchzulesen. Das ist so kraftvoll. Da ist so viel Hoffnung. Und er ringt damit, wie Leute darauf kommen können, dass Jesus nicht leiblich historisch auferstanden ist. Und er argumentiert Folgendes. Und ich lese euch so die zentrale Passage vor. Nun lautet die Verkündigung, der Messias wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich und dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. Und so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Es ist vollbracht in neuem Licht. Und Paulus macht deutlich, wenn wir die Auferstehung abtun, symbolisch nehmen und nicht als historisch nehmen, wird es keine Kraft haben, unseren Glauben und unser Leben, unsere Perspektive, unsere Zukunft in irgendeiner Art und Weise zu prägen. Dann wird unser Glaube sinnlos, weil unser Glaube baut auf dieser Tatsache, auf diesem historischen Ereignis, dass Christus wirklich auferstanden ist. Und ich erkläre uns an drei Punkten, warum. Wir sehen hier in diesem Bild diese Herrlichkeit, dass Gottes Kraft in das Leben hineinkommt. Die Heiligkeit verändert plötzlich eine Bildhälfte und sogar die dunkle Seite wird so leicht erhellt. Denn dort, wo Gott ist, wo seine Kraft wirkt, wird selbst das Dunkle hell. Und genau darüber spricht Paulus. Er sagt, hey, Gottes Heiligkeit ist in diese Welt hineingebrochen durch Christus. Und dadurch, dass er ihn bestätigt hat, hat sich etwas verändert. Denn Gott ist nicht mehr von der Welt getrennt, sondern er ist hineingebrochen durch die Auferstehung. Und es gibt Hoffnung. Es gibt einen Weg. Es ist nicht mehr nur getrennt. Es sind nicht nur die Berge. Es ist nicht nur meine Schuld. Es ist nicht nur mein Versagen. Es gibt einen Weg. Denn er ist wahrhaftig auferstanden und wir können frei leben. Das ist das Erste, worüber ich mit euch sprechen will. Denn die Herrschaft der Sünde, über die Paulus hier spricht, die Herrschaft dieser Macht, diese Herrschaft über die Menschen, dass sie verbunden sind mit dem ersten Adam, ist das, was uns festhält. Und Paulus sagt, denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich und dann seid ihr immer noch Sünder. Denn dann ist das Kreuz nur ein Hinrichtungsweg gewesen, um Jesus aus dem Weg zu bringen. Und das war's. Da wurde nichts bezahlt. Er spricht hier darüber, dass die Auferstehung im Grunde der Beleg für Christus ist. Bald steht wieder Steuererklärung an. Und wenn ihr Sachen absetzen wollt, könnt ihr die gerne angeben. Aber was passiert, wenn ihr keinen Beleg habt? Wird schwierig. Im schlimmsten Fall gibt es eine Anzeige. Und was ist mit unseren Sünden? Wenn wir die Berge unserer Schuld sehen und nur das Kreuz sehen, dann sagen wir ja, der ist dafür gestorben. Ja, aber was juckt mich denn ein Zimmermann aus Galiläa, aus Nazareth? Was soll denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Das haben sogar Jesu Jünger gesagt. Was hat das denn für einen Sinn? Da ist einer gestorben. Weißt du, wie viele Leute gekreuzigt wurden? Hat doch gar keinen Sinn. Aber weil das Grab leer war, haben wir einen Beleg. Gott hat gesagt, das ist meiner. Die Schuld ist bezahlt. Es ist vollbracht. Die Sünde ist besiegt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Nicht mehr die Berge werden über euch herrschen. Nicht mehr die Schuld, die ihr auftürmt, die an euch angetan wurde. Nicht mehr ihr müsst euch rechtfertigen. Ich rechtfertige euch durch ihn. Da ist neues Leben. Da ist Möglichkeit, frei zu leben. Und die veränderten Biografien, das habe ich ja gesagt. Das habe ich am Anfang gesagt. Das ist eines der Hauptargumente. Wisst ihr, die veränderten Biografien der Jünger, die machen das deutlich. Die Art, wie Petrus sich gewandelt hat. Da kommt Jesus zu ihm, zu dem, der ihn verleugnet hat und spricht mit ihm. Und er macht deutlich, du, mir ist nur wichtig, ob du mich liebst oder nicht. Deine Schuld habe ich bezahlt, mir ist nur wichtig, ob du mich liebst oder nicht. Da verändert sich eine Biografie. Da verändert sich etwas. Und das ist das, was die Botschaft plötzlich hervorbringt. Da kommt die Auferstehungskraft und setzt frei. Und wir haben seit einigen Wochen einen Jüngerschaftskurs hier in der Gemeinde. Und wir haben so eine Sache, die muss jeder machen. Er kann selbst entscheiden, wie viel, aber er muss seine Geschichte und seinen Weg mit Jesus erzählen. So, wie war so dein Weg mit Jesus? Das ist ein Muss. Und ich liebe diese Geschichten. Ich liebe es zuzuhören, wie Gott in das Leben von Menschen eingreift. Und wisst ihr noch, die Taufe, als ihr 10 Leute von ihrem Glauben erzählten? Matthias tat mir leid. Was sollte der danach noch predigen? Das sind Menschen, die sind berührt worden von dieser Auferstehungskraft, befreit von der Macht der Sünde, neues Leben, Angst wurde besiegt. Und dann sitzen wir da und denken, da merken wir, da kommt diese Auferstehungskraft. Das ist nicht nur emotional, da passiert etwas geistlich, weil der lebendige Gott plötzlich gegenwärtig ist. Und Paulus macht das deutlich, er sagt, hey, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir immer noch Sünder. Nun ist aber Christus vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, und so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Und er benutzt hier ein Bild, er sagt, hey, wir stecken alle im Grunde in der Seilschaft mit Adam. Weil wir alle mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil Adam hat die Sünde in diese Welt gebracht, und wir hängen an ihm und wir sind mitgezogen. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Und das Bild von einer Seilschaft passt hier sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, so hoch in den Bergen an einer wirklichen Seilschaft zu gehen. Spannend, weil, und das hat ein Pastor erlebt und die Geschichte fand ich sehr beeindruckend. Er hat über diesen Text gepredigt und die Woche darauf hat er ein Erlebnis gehabt. Er war mit seinen Freunden wandern und er war der Zweite und vor ihm lief ein Freund, der nicht ganz so sicher war in den Bergen und er rutschte aus. Und dann knallte es zuerst den Freund hin und durch die Seilschaft knallte es ihn hin. Und weil er etwas schwerer war, Pastoren haben das manchmal so an sich, knallte es die anderen auch hin, bis auf den Letzten. Und der Letzte krallte sich mit allen Pickeln, die er hatte, im Eis und im Schnee fest. Und das Seil zog an ihm. Man hörte die Rippen knacken. Es brach alles. Die hatten keinen Gurt, der hatte ein Seil um. Und es knackte und er schrie. Aber er hielt sich fest im Eis. Und plötzlich kam einer nach dem anderen zum Stehen. Weil der eine gefallen ist, wurden alle mitgezogen. Aber weil der andere, der mit aller Kraft, mit dem Opfer seiner Rippen, einigen Schmerzen sich festgehalten hat, wurden alle gerettet, die in dieser Seilschaft waren. Und dieses Bild benutzt Paulus hier. Er sagt, weil wir alle zu Adam gehören, weil wir alle Menschen sind, Adam bedeutet Mensch, weil wir alle Menschen sind, sind wir alle in diesem Strang der Sünde gefangen. Und diese Macht reißt an uns immer und immer wieder. Und wir stürzen immer wieder von den Gipfeln der Berge ab und werden mitgerissen. Es sei denn, wir binden uns an das Kreuz und an den Auferstandenen, weil er am Kreuz sich hat hinrichten lassen, weil er ausgehalten hat, um uns ins neue Leben zu bringen. Und durch das leere Grab lautet die Botschaft, euch ist vergeben. Auch ihr werdet auferweckt. Wir sind frei. Und so regiert nicht mehr Sünde, so regiert nicht mehr Scham, so regiert seine Freiheit, so regiert seine Kraft. Werden wir fallen? Ja. Hier sind einige dunkle Schatten, einige dunkle Farben haben sich damit reingegeben. So ist das Leben manchmal. Es geht nicht immer nur gerade. Es gibt Auf und Abs. Aber dadurch zieht ein goldener Schimmer die Gnade und die Kraft Jesu, unser Leben. Und ich möchte euch eine Geschichte von einer jungen Frau erzählen. Diese Frau hat als Christin gelebt, war ethisch immer wieder fabellos. Also wirklich, sagte selber, ich habe keine Probleme gehabt damit. Und das ist nicht aus dem Jüngerschaftskurs, nicht, dass ihr denkt, wer von denen war das? Aus einer anderen Gemeinde. Und sie sagte, ich hatte nie Probleme damit, ethisch gut zu leben. Ich bin gut erzogen worden, bin Christin geworden. Für mich war das kein Problem. Und dann hatte sie einmal ein Treffen mit einem Mann, der meinem Glauben war, aber dann Probleme hatte und ausgestiegen ist. Und dann hat sie sich mit ihm getroffen, wollte sich mit ihm über den Glauben unterhalten. Und dann hat sie zu viel getrunken, ist nach Hause gegangen und sie sagt, und dann habe ich ihn eingeladen. Das habe ich sonst nie gemacht. Am nächsten Morgen fiel ihr auf, dass sie mit ihm geschlafen hat. Paar Wochen später stellte sie fest, sie ist schwanger geworden. Und diese Scham, und sie sagte, ich war so enttäuscht von mir selbst. Ich habe mich angeklagt, ich habe mich gehasst. Und dann, was mache ich denn? Was werden andere über mich denken? Wie werden andere über mich urteilen? Sie wurde mitgerissen und sie merkte, sie verliert den Halt. Soll ich das Kind abtreiben? Nein, das kommt nicht. Und sie rang immer wieder damit. Und dann starb das Kind. Sie hatte eine Fehlgeburt. Und dann sagt sie, wegen meiner Sünde. Und immer wieder diese Gedanken, diese Scham, diese Schuld. Und dann sagt sie, begegnete mir plötzlich Jesus. Sie las die Bibel und da begegnete ihr Jesus. Wie Petrus fragt, liebst du mich? Und sie sagt, das war, als ob er in ihr Leben hineinspricht. Und sie sagt, mehr kann ich nicht. Ich kann nicht mehr als dich lieben. Mich an dir festhalten. Du musst mich hier rausholen. Und sie sagt, Jesus hat nach und nach diese Wunden, diese Scham heil gemacht. Er hat hineingesprochen, ihr Wert zugesprochen. Und sie hat Mitgefühl bekommen. Liebe, Verständnis für Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Nicht einfach mit dem moralischen Finger, oh, ihr seid alle schlecht, sondern da war eine Weite plötzlich. Ein Mittragen. Nicht ein Gutheißen, sondern hey, wie können wir gute praktische Lösungen für diese schwierige Situation finden. Das ist die Kraft der Auferstehung. Die Kraft der Auferstehung wird nicht den Sünder verurteilen, sondern sie weiß sich selbst als Sünder und weiß, ich bin selbst rausgerissen worden. Ich bin befreit worden. Also versuche ich meinen Mitmenschen mitzuhelfen. Denn sie wissen, was Sünde anrichten kann. Und so versuchen sie, anderen zu helfen. Doch die Botschaft von der Befreiung der Sünde ist nur ein Aspekt. Er ist wahrhaftig auferstanden, also können wir frei leben, frei von dieser Macht. Und Paulus macht deutlich, er ist wahrhaftig auferstanden, wir können hoffnungsvoll leben. Er spricht etwas später in dem Kapitel, so hüllt sich das Vergängliche in Unvergänglichkeit und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn wir sind nicht nur befreit von der Macht der Sünde, sondern wir sind auch von dem Best Buddy der Sünde, dem Tod, der ewigen Trennung von Gott, sind wir befreit. Das heißt, ganz gleich, was auf uns zukommt, egal was auf uns einwirkt, wir sind frei von der Macht des Todes. Sei es Krankheit, ja, die Krankheit wird uns vielleicht hinraffen. Vielleicht sogar einen leidvollen Tod bescheren. Aber meine Zukunft ist da. Ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich werde ihm begegnen und er wird mir alle Tränen abwischen. Und er ist da. Ich bin nicht alleine in diesem Tal der Krankheit. Ich bin nicht alleine in diesem Schmerz. Ich bin nicht alleine in der Vergänglichkeit. Ich bin nicht alleine in dem, was dieses Leben mitbringt. Da ist Christus, der Auferstandene, der durch seinen Geist gegenwärtig ist. Und deswegen fragt Paulus, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist denn dein Sieg? Er ist besiegt, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und darum haben wir Hoffnung. Darum können wir Menschen anders begegnen. Darum können wir Herausforderungen anders begegnen. Darum können wir diese Welt anders mitgestalten. Und das haben wir in der Kirchengeschichte gesehen. Die Christen der ersten Generation, der ersten Jahrhunderte, waren berühmt für ihre Hoffnung. Als eine Pandemie ausbrach für die damalige Zeit, sind die Christen nicht geflohen aus den Städten. Sie sind da geblieben. Wenn Lepra da war, sind die Christen da geblieben. Sie haben gepflegt. Sie haben mitgeholfen. Sie haben sich nicht versteckt, weil sie sagten, wenn mich der Tod dahinrafft, bin ich schneller beim Herrn. Ich will dienen, ich will diese Welt mitgestalten. Ich will, dass sein Licht in diese Finsternis hineinkommt. Und auch heute können wir Bringer der Hoffnung sein. Ein anderes Zeugnis von einer Familie, die Diagnose bekommen hat, dass das Kind, was sie haben, was im Bauch der Mutter heranwächst, behindert auf die Welt kommen wird. Durch die Nabelschnur, die sich um den Hals des Kindes gewickelt hat, war die Sauerstoffzufuhr sehr stark eingeschränkt und dadurch konnten sich einige Teile des Körpers nicht gut entwickeln. Und es war klar, das Kind wird nie laufen können. Der Vater war Sportler und liebte es, draußen zu sein. Er wusste, okay, mit meinem Sohn werde ich vieles nicht machen können. Aber sie haben sich entschieden, dieses Kind trotzdem zu bekommen. Und wenn ihr dieses Kind seht, dann seht ihr Hoffnung in einem kleinen menschlichen Körper. Das strahlt aus allen Poren. Dieser Junge spielt Basketball im Rollstuhl. Der Ball ist fast größer als dieser Junge. Aber mit einer Leidenschaft, weil die Eltern gesagt haben, du bist mehr als deine Krankheit. Du bist mehr als deine Behinderung. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll, weil da Gottes Sohn ans Kreuz gegangen ist für dich, weil er wollte, dass du lebst, weil er dich geplant, weil er dich gesehen hat. Und ganz gleich, vor welchem Problem du stehst, da ist ein Gott, der mit dir in dein Leben hineinwirken will, der ein Ziel und einen Plan für dich hat. Und hat die Möglichkeit, weil er lebt, weil er da ist, weil er nicht symbolisch auferstanden ist, sondern weil er wirklich auferstanden ist. Er kann mit seiner Kraft in dein Leben hineinwirken. Und darum kommen wir zum letzten Punkt. Er ist wahrhaftig auferstanden und wir können mutig leben. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus, und hier, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, ne? Nur mal um sicher zu gehen, das ist der Ehrentitel, Messias, das ist der Gesalbte, das ist der von Gott Geschickte, der König, die Autorität. Das, was Juden seit Jahrtausenden erwartet haben, das ist Christus. Wir lesen da so oft drüber und sagen, ja, Christus. Nee, weil der Messias, der versprochen war, auferweckt wurde. Deswegen haben wir Hoffnung und wir haben Mut, denn wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist sinnlos. Wir haben keine Grundlage zum Glauben. Wir können uns ja nichts festhalten. Wie können wir denn mutig sein, wenn Christus, wenn der angekündigt war, wirklich gestorben ist, aber weil er auferstanden ist, weil bestätigt wurde, ja, er hat nicht nur die Sünde getragen, sondern er ist der König. Und das war das Bekenntnis von Paulus. Christus ist Herr. Christus ist Kyrios, nicht Cäsar. Das hat die Leute in zur Hinrichtung gebracht. Warum? Weil Christus die letzte Autorität ist. Nicht ich als Individuum. Nicht ich sage, was richtig und falsch ist. Nein, Christus sagt, was richtig und falsch ist. Ich lebe mein Leben, wie er es sagt. Nach seinen Maßstäben, nach seinem Willen. Und ich gehe dorthin, wo er mich hinschickt. Und das sehen wir an Paulus. Da kriegt er sogar ein prophetisches Wort. Da kommt ein Prophet und sagt, du Paulus, du wirst gefangen genommen. Mach eine Fliege. Paulus sagt, nope, nicht mein Weg. Das Bild, was du gesehen hast, ist richtig. Ich werde gefangen genommen, aber mein Weg führt in die Gefangenschaft, weil er in der Gefangenschaft Zeugnis geben konnte. Da war Mut, weil Kraft da war. Und zwar nicht Kraft, weil Paulus so einen starken Glauben hatte. Nein, er hatte einen starken Glauben an einen starken Gott. Er hatte einen Glauben an einen lebendigen Gott. Er hatte Glauben an den Auferstandenen. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, Christus wirkt mit seiner Auferstehungskraft in euer Leben hinein. Das gibt Mut. Da kann ich mich Gefahren stellen, da kann ich mich Dingen stellen, nicht weil es auf meine Kraft ankommt, auf mein Wissen, auf mein Alter, auf mein Intellekt, auf meine Ausbildung. Es kommt auf ihn an, auf ihn allein, weil er wahrhaftig auferstanden ist. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Art von Mut, und das möchte ich euch mitgeben, geht mit diesem hoffnungsvollen Mut raus und lebt diese Auferstehungshoffnung. Geht nicht nur weg und lasst diesen Tag, Ostertag einfach so verklingen, im Eier suchen, leckeren Essen und so weiter, sondern nehmt diese Auferstehungshoffnung mit, wenn ihr dieses Bild betrachtet. Schaut darauf, was Christus für euch erkauft hat, was Wirklichkeit für euer Leben sein soll, wo sein Licht hineinleuchten will in euer Leben. Denn er, der Herr, ist wahrhaftig auferstanden. Gott segne euch. Amen.